Herzlich willkommen zum Podcast von JWD. Heute mit dem Thema, was ist Informationskompetenz in Zeiten von KI? Mein Name ist Christian Richter.
Und mein Name ist Cornelia Brückner. Wir arbeiten beide im Landesinstitut Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung, kurz LIBRA. Christian, wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Der Podcast ist das letzte Mal fast von einem Jahr das letzte Mal aufgenommen worden. Hm. Aber es ist auch viel passiert in dieser Zeit, oder?
Ja, absolut. Viel, auch gerade im Bereich Bildungsbereich. Denken wir nur, dass ja der Einsatz von KI von und durch Lehrkräfte, ich will fast sagen, fast selbstverständlich geworden ist. Nicht zuletzt durch die Chatbot-Oberfläche AIS-Chat, die Lehrkräften in Brandenburg ja mittlerweile kostenfrei und rechtssicher zur Verfügung steht.
Das stimmt. Das ist der KI-Chatbot, der früher unter dem Namen Telly bekannt war.
Hast du etwa das Wort gesagt?
Ich habe das Wort gesagt.
Aber darüber wollen wir heute nicht sprechen.
Nein. Sondern, du hast es schon gesagt, das Thema ist Informationskompetenz in Zeiten von KI. Christian, ich möchte jetzt ohne große Vorrede eigentlich gleich in das Thema einsteigen und mit dir eben über den Begriff Informationskompetenz sprechen, der ja durchaus etwas eigentümlich ist. Ist so richtig, existiert er eigentlich in der Medienbildung nicht, aber trotzdem wird er sehr oft verwendet, oder? Wo kommt er denn her?
Ja, da hast du recht. Der Begriff stammt eigentlich so aus den 70er Jahren und kommt eher aus dem Bereich, des Bibliothekswesens. Und damals ging es eigentlich darum, Informationen in Bibliotheken zu erhalten. Also es ging darum, wie kann man Karteisysteme benutzen und Datenbank und all solche Dinge. Und später ging es dann vor allem auch um Informationsbeschaffung, oft auch im Kontext von wissenschaftlichem Arbeiten. Also da ging es auch um das Erschließen von Archiven, um das Strukturieren von Informationen. Also eigentlich ist Informationskompetenz eine Spezialkompetenz gewesen, die eher in der Nische existiert hat, also eher im wissenschaftlichen Bereich. Das ist ein bisschen aufgeweitet worden dann etwas später, weil es dann natürlich auch darum ging, dass nicht akademische Menschen in die Bibliothek gebracht werden sollten und dass sie sich auch dort zurechtfinden können. Aber so richtig große Relevanz hat dieser Begriff bekommen, eigentlich mit dem Aufkommen des Internets und dieser Flut an Informationen, dem Informationszeitalter. Und plötzlich hieß es, alle müssen irgendeine Form von Informationskompetenz haben.
Aber würdest du sagen, dass es da eigentlich mehr um eine Technik geht, die sozusagen jeder lernen sollte? Also im Sinne von eine Information suchen, sie finden und dann am Ende bewerten. Und das ist etwas, wenn wir sagen, es ist eine Kompetenz, dann heißt es, es ist erlernbar. Jeder Mensch kann im Prinzip diese Fähigkeit erwerben.
Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und es gibt verschiedene Versuche, diesen Begriff irgendwie zu definieren. Aber im Kern geht es immer um die Frage, dass man einen souveränen Umgang mit Informationen erlernen soll oder eben den haben soll.
Benutzt du diesen Begriff eigentlich?
Ich versuche ihn immer im Kontext auch nochmal mit einer Nachrichtenkompetenz zu verknüpfen, weil eben Informationskompetenz mit die Schwierigkeit ist, wenn wir im Kontext von auch manchmal Medienbildung sprechen, meinen wir eigentlich nur eine bestimmte Komponente von Informationskompetenz. Fast alle Modelle, die es gibt, haben viele Kompetenzmodelle, auch das Medienkompetenzmodell hat ja verschiedene Ebenen. Und bei fast allen Informationskompetenzmodellen, die mir begegnet sind, geht es auch darum, dass es verschiedene Bereiche abdeckt, dass es, verkürzt gesagt, also immer darum geht, um diesen Informationsbeschaffung, also was erstmal zu identifizieren, was habe ich für Bedarf und wo kriege ich die Information her? Das ist sozusagen die erste Komponente. Die zweite ist dann die Bewertung der Information, die Verlässlichkeit und der Quellen. Das ist ja ein Bereich, der uns in der Medienbildung sehr viel beschäftigt. Und der dritte Aspekt ist dann nochmal die Weiterverarbeitung, das Teilen vielleicht, also der Umgang dessen, was mache ich dann mit den Informationen. Und wenn ich ihn versuche zu benutzen im Kontext von Medienbildung, versuche ich meistens immer noch Informations- und Nachrichtenkompetenz zu meinen. Wenn es eben darum geht, zum Beispiel diesen etwas schwierigen Begriff der Fake News und Desinformation in den Griff zu kriegen, dann wenn man das mit Nachrichtenkompetenz verknüpft, wird klarer, um was es geht. Und das grenzt das für mich stärker ein dann.
Also Christian, die Frage, die ich mir dabei noch gestellt habe, ist, wir reden ja sehr viel über Medienbildung. Das ist ja unser Thema. Und eines unserer Intentionen ist ja eigentlich zu sagen, dass die Medienbildung einen anderen Anspruch hat. Also dass sie eigentlich nicht diesen Anspruch hat, okay, hier ist eine Technik, die kannst du lernen innerhalb sozusagen deiner Art und Weise, dich in der Welt zu bewegen, da kommen halt die Medien dazu als neue Technik. Sondern eigentlich geht es ja auch darum zu sagen, Medien haben oder sind kulturelle und kommunikative Phänomene und man kann es auch aus dieser kommunikationswissenschaftlichen Perspektive betrachten und sagen, es geht eigentlich viel mehr als nur um diese Technik, sondern es geht eigentlich um das Begreifen des Funktionierens der Welt oder überhaupt um ein Weltverhältnis, das eben medialisiert ist. Also die Frage ist, können wir Informationskompetenz so als losgelösten Begriff betrachten, der mit einer bestimmten Technik verbunden ist, oder müssen wir ihn nicht sozusagen einbetten in einen größeren Diskurs über Medien und Kommunikation, die Bedeutung von Medien für unser Weltverständnis?
Ja, müssen wir. Also weil die Information sich ja nicht frei von Medien oder von irgendwelchen Trägern im weitesten Sinne transportieren lässt und die Bedingung, die Medialität der Information immer auch eine Rolle spielt. Also auch die Frage, über welchen Kanal wird es vertrieben, das bestimmt ja auch mit, nach welchen Ökonomien diese Information funktioniert, wie sie auch konzipiert ist, was kommt an, was kommt nicht an. Also diese Frage muss immer mitdiskutiert werden.
Ist das etwas, was du aus der Sicht der Medienbildung auch so kommunizierst oder wie sprichst du? Wir sprechen, also wir sind ja auch ein Institut, Lehrkräftefortbildung, Ausbildung. Wenn wir über Medienbildung sprechen oder beziehungsweise wenn du über Medienbildung sprichst, welche Aspekte sind dir dann wichtig?
Also neben diesen Aspekten, dass man auch die Ökonomie außenrum und die Strukturen außenrum bedenken muss, würde ich vorher aber nochmal zwei Dinge davor packen, die auch nochmal ganz zentral sind. Das erste ist gerade jetzt im Kontext von Informationsbewertung im Zeitalter von KI und im Zeitalter von Social Media und im Zeitalter von einer Informationsflut, die uns ja fast ertrinken lässt, dass es eben keine absolute Sicherheit gibt. Egal, was wir tun und egal, wie gewissenhaft wir sind, wir werden damit leben müssen, dass wir nicht immer überall die hundertprozentige Sicherheit haben. Und vor allem eben angesichts der Fülle an KI-Material wird es eben immer schwieriger, zu jedem einzelnen Bild, zu jedem Schnipsel eben diese Echtheit nachzuweisen. Und das ist etwas, damit werden wir lernen müssen, umzugehen. Das werden wir aushalten müssen. Das heißt nichts, dass das alles unwahr ist. Aber es wird halt immer wieder Momente geben, wo wir das nicht genau sagen können oder wo uns auch mal ein Fehler passiert, wo wir auch mal einer Sache Vertrauen schenken oder glauben, die sich im Nachhinein vielleicht als nicht wahr herausstellt. Und das ist aber auch keine Schande, wenn das passiert. Aber das ist, glaube ich, etwas, was wir lernen müssen. Und das heißt, dass wir trotzdem natürlich kritisch bleiben und wachsam bleiben müssen, auch uns selbst gegenüber. Das heißt aber gleichzeitig eben auch, mit dieser Vakanz zu leben. Und das heißt aber auch, dass man lernen muss, mehr zu vertrauen.
Okay, diesen Schluss hätte ich jetzt nicht gleich gezogen, sondern erstmal war ich ein bisschen erschrocken, weil du ja eigentlich sagst, unsere Welthaltung muss grundsätzlich die einer skeptischen oder misstrauischen sein.
Nein, genau davor würde ich warnen, aus mehreren Gründen. Also es geht eigentlich genau andersrum. Wir müssen eigentlich lernen, dass wir mehr vertrauen, weil es eben keine absolute Sicherheit mehr geben kann. Und wenn wir jetzt aber den Fehler machen würden, total in Panik zu verfallen, also so skeptisch sind, dass wir hinter jeder Meldung das Gefühl haben, das kann nicht wahr sein, dann haben wir nichts mehr, woran wir uns festhalten können. Das heißt also, angesichts dieser großen Informationsflut anzuerkennen, dass es eben keine absolute Sicherheit gibt in jedem Punkt, hilft eigentlich dabei, nicht den Halt zu verlieren, hilft dabei, trotzdem eine Orientierung zu behalten. Und dazu braucht es aber auch ein grundsätzliches Vertrauen in gewisse Strukturen. Darüber können wir sicherlich gleich nochmal ausführlicher sprechen.
Genau, den Vertrauensbegriff können wir dann nochmal etwas näher beleuchten. Meine Frage ist jetzt, du hast ja selbst schon am Anfang gesagt, das, was man, also Faktencheck war für dich ein bisschen ein suspektes Wort, du hast es erstmal nicht benutzt. Aber das ist ja eine Sache, die in der Medienbildung oder überhaupt im Sprechen über Nachrichten in den letzten Jahren extrem wichtig war. Also zu sagen, wir müssen eigentlich jede Nachricht überprüfen, ob sie wahr oder falsch ist. Und wenn sie falsch ist, dann müssen wir das verbreiten, sagen, erklären, warum.
Ja.
Würdest du denn sagen, dass dieses Modell jetzt gescheitert ist, wenn du sagst, wir müssen akzeptieren, dass wir das nicht immer hundertprozentig können?
Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Es braucht das natürlich, es braucht weiterhin Institutionen, Personen, die das machen, die auch solche Mechanismen aufdecken. Es geht ja oft immer nicht nur um die einzelne Meldung, es geht ja auch darum, die Mechanismen hinter dieser Falschmeldung zu identifizieren, damit man das auf andere Fälle übertragen kann. Es ist nur die Frage, ob der Faktencheck, wie wir ihn bisher betrieben haben, wie ja so klassischerweise in diesen Medienkompetenzmodellen bisher angelegt ist, ob das noch etwas ist, was noch zeitgemäß ist, was noch auf die veränderten Bedingungen passt.
Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern. Also wie ist denn sozusagen der klassische Ablauf eines Faktenchecks?
Ja, vielleicht mache ich es an einem konkreten Beispiel. Und zwar die MABB, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die hat sich ja selber auf die Fahne geschrieben, dass sie die Vermittlung von Informations- und Nachrichtenkompetenz stark macht. Und die haben auch eine Seite ins Leben gerufen, ihr wusst wie, heißt die, und dort bündeln sie all ihre Aktivitäten und dort…
Ihr wusst wie mit J?
Ja, klar, weil er hat ja einen Berlin-Brandenburgischen Slang. Ich weiß auch nicht, wie die darauf gekommen sind. Genau, und auf dieser Seite bündeln die quasi all ihre Aktivitäten und dort findet man dann eben auch den Bereich, wie man Informationen beurteilen kann. Und wenn ich das jetzt über die Seite so ein bisschen rede, wir kommen vielleicht an der Stelle noch, wo ich trotzdem sage, dass es ein gutes Angebot ist. Also das will ich jetzt nicht in eine falsche Ecke schieben. Aber man begegnet dann dort eben diesen gängigen Methoden, die wir schon sehr lange in der Medienkompetenzvermittlung eben unter der Idee des Faktenchecks finden. Also, dass du ein Zwei-Quellen-Prinzip anwenden sollst, dass du jede Information durch eine zweite Quelle verifizieren wolltest, dass du Bildrückwärtssuche machst, dass du guckst, dass du bei Bildern eine Geolokalisierung machst, dass du anschaust, was gibt es für Körperhaltung und diese, also solche Fragen. Und das sind aber Methoden, die jetzt eben durch KI-generierte Materialien an ihre Grenzen stoßen. Eine zweite Quelle zu finden, ist heute ja irgendwie kein Problem mehr, aber die Frage ist, eine zweite verlässliche Quelle. Also das ist vielleicht schon mal eine Schwierigkeit. Dann war in langer Zeit immer auch die Frage, findet man Rechtschreibfehler, findet man grammatikalische Fehler auf den Seiten? Ist das Impressum irgendwie angelegt? Also auch das ist natürlich heute mit KI und KI-generierten Seiten kaum noch ein Kriterium. Kontextualisierung mit immer stärkeren Filterblasen, auch relativ schwierig zu leisten, außerhalb dieser Blase sozusagen das zu verifizieren. Bei der Bilderkritik, wenn es darum geht, dass man Stimmungen, Wetter, Lichtverhältnisse untersuchen soll. Auch das ist aber heute mit KI-generierten Bildern, die zum Teil ja auch Videos aus echten Fotos heraus generieren, stößt da auch an ihre Grenzen. Und selbst so typische KI-Erkennungsmerkmale, also irgendjemand hat 6 Finger und so weiter, Modelle werden ja darauf trainiert, dass sie genau diese Fehler nicht mehr machen. Also dieses klassische Modell, ich schaue mir eine Meldung ganz kritisch an und gucke mir die einzelnen Elemente, das scheint mir an ihre Grenzen zu stoßen. Das hat immer noch eine gewisse Relevanz, aber das stößt eben an ihre Grenzen. Und dann, glaube ich, müssen wir uns überlegen, was können neue Kriterien sein? Was sind neue Fragen, die wir sozusagen an diesen Faktencheck stellen müssen?
Genau, du hattest da schon den Begriff der Erweiterung benannt. Also wir müssen sozusagen den Faktencheck eigentlich erweitern oder die Prüfungskategorien erweitern. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären. Also welche Punkte würdest du jetzt heranziehen? Also ich finde das ja nachvollziehbar, wie du das beschrieben hast, dass man mit diesen klassischen Methoden heute im Zeitalter von KI eben tatsächlich nicht mehr weiterkommt. Aber was können wir denn trotzdem tun? Also gerade vielleicht auch Lehrkräfte, die in der Schule eigentlich dieses Thema behandeln wollen.
Da müssen wir vielleicht nochmal kurz einen kleinen Schlenker dazu machen. Warum gibt es so viel KI-Material? Und das eine ist, dass es natürlich auch politische Motivation geben kann, dass es Menschen, Initiativen gibt, die bestimmte Anliegen, bestimmte Entscheidungen, bestimmte politische Strömungen natürlich befördern wollen. Das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente, die aber ebenso fatal ist, liegt ja einfach in einer ökonomischen Verwertbarkeit. Also sehr viel Material, was generiert wird, soll ja vor allem erstmal für Empörung sorgen. Weil Empörung ja etwas ist, was gerade im Social-Media-Bereich ja von Algorithmen belohnt wird. Natürlich nicht die Empörung selbst, aber empörte Menschen treten eher in Kontakt, in Interaktion mit Social-Media-Inhalten, schreiben vielleicht etwas, leiten das weiter und das wird ja von Algorithmen quasi belohnt. Und solche Videos, die eben eine hohe Engagementrate haben, bekommen auch eine größere Sichtbarkeit und daraus entsteht natürlich ein ökonomischer Nutzen. Das heißt also, bei Beiträgen, die empören, die erregen, die Algorithmen belohnen halt diese Form von Inhalt. Und das führt natürlich einerseits entweder zu einer Zuspitzung, aber befördert eben auch, dass so zugespitzte, weil unwahre Inhalte, die rechnen sich, also es lohnt sich eben auch, die zu verbreiten. Und mit dem Hintergrund, dass wir also auch diese Plattformökonomie mit bedenken müssen, als eine Komponente dabei, würde ich halt immer noch mal dazu die Frage stellen, für wen ist denn der Beitrag eigentlich gemacht? An wen richtet er sich? Gibt es einen erkennbaren Zweck, den er erfüllen soll? Soll er vielleicht absichtlich eine Empörung erzeugen? Soll er ein bestimmtes Verhalten bei den Menschen erzeugen? Wo ist der erschienen? Woher stammt er? Gehört er zu einer Reihe? In welche Reihe ist er einzusortieren? Also ist es eine ganze Reihe von Videos? Gehört das in irgendeine größere Erzählung mit rein? Und natürlich auch die Frage, wer hat ihn denn geteilt? Und wie sieht es in den Kommentaren, wenn es Social Media ist, darunter aus? Wer taucht dort auf? Wer spricht dort? Wer widerspricht dort? Also all das sind so Dinge, die losgelöst von dem einzelnen Beitrag sind, die aber trotzdem uns Hinweise darauf geben können, auf die Verlässlichkeit dessen, was da drin steht.
Also ich glaube, das sind ganz wichtige Kriterien, die man sich anschauen sollte, um praktisch einen Beitrag besser einordnen zu können und sicherlich auch Methoden, um zu prüfen, ist der Beitrag wahr oder falsch. Christian, ich möchte dir mal noch eine provozierende Frage stellen. Du hast ja von Empörung gesprochen, also kennt das ja auch als Währung, gerade im Social-Media-Bereich, weil eben Empörung Interaktionen schafft. Also woher kommt diese Empörung? Ja, wenn man, die Menschen glauben ja das Falsche, kann man sagen, weil sie die Wahrheit nicht kennen. Also wir sind jetzt hier vielleicht schon im philosophischen Diskurs. Und warum empört sie etwas, was sie eigentlich in ihren Annahmen bestätigt?
Ich glaube, weil das auch etwas mit Selbstbestätigung, ich sag mal so mit so Recht haben zu tun hat. Ich empöre mich ja über etwas, was gegen meine innere Überzeugung arbeitet, so was dem zuwiderläuft. Und egal, was es jetzt, ich glaube, wir haben alle eine Idee, was das so für ein Beitrag sein könnte, der uns bei Social Media empören würde. Und weil er natürlich eigentlich etwas angreift, von dem wir zutiefst überzeugt sind und für das wir vielleicht auch bereit sind, dafür zu streiten. Und wenn da etwas so dem so total entgegensetzt, das erzeugt dann sicherlich so eine Gegenwehr, so eine innere Gegenwehr. Wie würdest du das sagen?
Ich weiß gar nicht, ob es immer sozusagen diese Empörung ist, sondern es ist ja auch oft so, du hattest auch schon von diesen Gruppen gesprochen, Echokammern, Blasen, was ja, man auch, ne, so sagen kann, da werden ja eigentlich Inhalte geteilt, weiterverbreitet, kommentiert, die eigentlich keine Empörung auslösen, sondern die eher das Gefühl auslösen, ja, so ist das. Genau so ist das.
Worauf du ja anspielst, ist ja, dass es eine Form von Bestätigung ist. Also, dass diese Empörung eigentlich auch eine Form von Bestätigung meiner eigenen Weltsicht ist.
Ja, ich weiß eben nicht, ob es dann eine Empörung ist, sondern dass ich eben, genau, ich fühle mich bestätigt und schreibe eigentlich nur drunter, ja, genau, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, Punkt, Punkt, Punkt.
Mhm. Ja, aber das sind ja, interessanterweise sind es ja selten Situationen oder Nachrichten, die mich im Positiven bestätigen. Also ist ja nichts, was ich gut finde. Ist ja nicht so, dass ich sage, Erdbeeren sind lecker und deswegen, sondern ich empöre mich ja über einen Missstand eigentlich. Oder ich dieses Gefühl von, ich habe es immer so gesagt, da geht es ja eigentlich immer um Missstände, um etwas, was ich falsch finde. Und da steckt die Empörung drin und ich stimme dir aber zu und werde in dieser Grundempörung, die ich der Situation gegenüber empfinde, in der werde ich dann sozusagen bestätigt. Und es hat sicherlich ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Also weil natürlich gerade auch, wenn wir über Social Media sprechen, dann entsteht ja da auch eine scheinbare größere Gruppe, eine vielleicht gefühlte Mehrheit, zumindest in meiner Wahrnehmung, die das ebenso empfindet und dann bin ich eben Teil davon und fühle mich ja umso mehr da gerechtfertigt, umso mehr bestätigt in meiner Empörung über etwas.
Ja, genau, deshalb sollte man vielleicht auch nochmal über diesen Gefühlsaspekt nachdenken. Also das finde ich eben auch interessant. Was soll eine Nachricht auslösen, welche Emotionen werden damit erzeugt und welche Gruppen spricht sie an? Du hattest das auch schon gesagt, also wer ist eigentlich das Zielpublikum dieser Nachricht?
Ja. Ja.
Und das kann ja auch geteilt sein. Ich kann eine Nachricht produzieren, die das Gefühl in einer Gruppe bestätigt, aber ich kann sie auch genau so schreiben, dass sie meine gegnerische Gruppe, sage ich mal, die mir ideologisch entgegensteht. Jetzt wollte ich nicht den Begriff empören benutzen, aber die sozusagen die andere Gruppe diffamiert, in Rage bringt, etc.
Ja, absolut. Also vielleicht provozieren.
Mhm. Provozieren ist der bessere Begriff, ja. Mhm.
Und ich glaube, das ist aber ein ganz wichtiger Aspekt von Informationskompetenz, gerade in einer Welt, wo Diskussionen sehr von Social Media gelenkt werden und die natürlich umso stärker mittlerweile von KI-Material gefüttert werden, dass es eben darum geht, dieses Geschäftsmodell immer im Hinterkopf zu behalten, bei all dem, was ich in Social Media sehe. Und das muss ja nicht immer gleich in Falschnachrichten münden. Also auch, ich sag mal, verlässliche und seriöse Portale müssen sich ja genauso dieser Interaktion unterwerfen. Also da, um von gewissen Algorithmen sichtbar gehalten zu werden, muss man ja mehr Content erzeugen, muss auch irgendwie Engagement erzeugen. Das führt also auch, ohne dass man vielleicht absichtlich Falschmeldungen produziert, führt ja trotzdem zu einer Verengung von Diskursen, zu einer Zuspitzung, von Verkürzung von Überschriften. Also all diese Dinge passieren ja selbst redlichen JournalistInnen, oder die müssen sich dem ja unterwerfen, um in diesen Umgebungen sichtbar zu bleiben. Und aber das ist, glaube ich, etwas, was wir viel stärker lernen müssen, was auch mit zu einer Informations- und Nachrichtenkompetenz dazugehört. Also diese Geschäftsmodelle immer im Blick zu behalten, diese Zuspitzung zu erkennen, diesen Alarmismus abzuschälen, diese Clickbaiting-Mechanismen zu identifizieren und den Informationswert, wenn er denn da ist, hinter dieser ganzen Empörung und Erregung zu erkennen. Das ist sicherlich etwas, was auch mit in die Vermittlung viel stärker einfließen muss.
Hm. Christian, du hast jetzt ein sehr düsteres Bild dieser Social-Media-Welt gezeichnet. Die Frage ist, wie kommen wir denn da jetzt wieder raus? Du hast vorhin am Anfang so eine Kategorie genannt, die hier vielleicht ganz hilfreich sein könnte, nämlich die des Vertrauens. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit so argumentiert, dass Vertrauen im Grunde genommen gar nicht mehr möglich ist, weil wir alles prüfen müssen und kritisch betrachten. Aber so können wir uns ja nicht in der Welt bewegen.
Das ist tatsächlich eine Herausforderung und mittlerweile auch so ein bisschen die Kehrseite von aller Medienkompetenzbemühungen, die wir in den letzten Jahren erreicht haben, dass es fast schon eine Überkompension mittlerweile gibt. Tatsächlich, das ist wissenschaftlich jetzt schon mehrfach untersucht worden, kann man schon so einen Backfire-Effekt nachweisen. Das heißt also, dass es erste Studien gibt, die darauf hinweisen, dass, wenn ich also Menschen darüber informiere, dass es zum Beispiel gefälschte Inhalte gibt, dass sie dann tatsächlich skeptischer werden. Das ist sozusagen das Gute, ist ja das Gute an der medienbildnerischen Arbeit, dass das fruchtet. Aber es entsteht eben auch eine Skepsis gegenüber echten Inhalten. Also diese Skepsis kann entstehen sozusagen über alle Inhalte hinweg, egal ob sie jetzt Desinformation sind oder ob sie verlässliche Informationen sind. Das heißt, wenn man das zu intensiv betreibt, dann kann es passieren, dass das sozusagen ins Gegenteil umschlägt und dass die Menschen irgendwann gar nichts mehr glauben. So, und das heißt also, reine Sensibilisierung und reines passt auf und den Leuten sozusagen die Hand zu geben, wie sie immer skeptisch sein müssen, das kann nicht die Lösung sein, weil das eben ganz schnell ins Gegenteil umschlagen kann. Und wenn das dann passiert, sind die Menschen, können sie umso empfänglicher auch nochmal für ganz krudere Geschichten oder für verschwörerische Erzählungen und so weiter werden. Also das heißt, Medienkompetenz, Informationsnachrichtenkompetenz, für mich bedeutet, dass wir die Modelle auch erweitern müssen, um diesen Punkt Vertrauen lernen. Die Situation ist ja die, dass wir nicht mehr jede Information selbst prüfen können. Dafür gibt es einfach zu viele und dafür ist der Vorgang aber auch für jede einzelne Information zu prüfen mittlerweile zu komplex. Haben ja gesagt, diese klassischen Medienkompetenzmodelle, man müsste sie viel, viel komplexer auch nochmal denken. Das heißt, wir müssen lernen, uns eben vertrauenswürdige Quellen herauszusuchen und wir müssen auch lernen, ihnen eben auch zu vertrauen dann. Und das ist die Frage, was ist das dann aber und wie kommen wir zu solchen vertrauenswürdigen Quellen? Und ich würde ja da erstmal argumentieren, dass es vor allem Institutionen sind, vielleicht größere Redaktionen, die auch die entsprechenden Ressourcen haben, die diese Vertrauenswürdigkeit zumindest gewährleisten können. Also weil sie mehr Personal haben, weil sie Zugang zu vielen Quellen haben, weil die Leute auch entsprechend ausgebildet sind. Das heißt, das sind so Instanzen, die überhaupt eine Prüfung halbwegs verlässlich durchführen können. Und die müssen wir identifizieren, und zwar nicht als Gesellschaft, sondern jeder für sich alleine. Und dann müssen wir aber auch lernen, dass wir denen vertrauen, auch wenn es natürlich passieren kann, dass da auch Fehler sind. Aber das heißt nicht, dass man sofort die ganze Institution anzweifelt, sondern dass man das eben auch aushalten muss.
Wie lernt man denn Vertrauen?
Mhm. Genau, also ich glaube, wichtig bei dieser Frage, wie vertrauenswürdige Quellen zu finden, ist, dass man sich eben loslöst von der einzelnen Nachricht, sondern wir müssen uns eher anschauen, wie arbeiten diese Institutionen oder diese Menschen, die für diese Institution stehen. Wie haben sie bisher gearbeitet? Wie gehen sie mit Quellen um? Was haben sie für einen Stil? Wie alarmistisch gehen sie vor? Welche Quellen nutzen sie? Also verfügen sie zum Beispiel ein Korrespondentennetzwerk, sodass Menschen auch von vor Ort berichten können? Oder beziehen sie sich nur auf andere Dinge, wo das nicht ganz klar ist? Und also da müssen wir uns sozusagen anschauen, wie arbeiten diese Menschen, wie gehen diese Menschen vor, wie transparent sind sie auch mit dem, was sie tun, wie nachvollziehbar ist das für mich. Und das kann mir helfen, ein vertrauensvolles Gefühl zu den Menschen aufzubauen. Gefühl ist vielleicht auch schon ein bisschen zu schwach zu sein, also dass ich sozusagen ein Vertrauen zu denen aufbauen kann und dann zu sagen, dass ich mich darauf verlassen kann. Ich glaube, dazu gehört auch nochmal die Frage Empfehlungen, also dass ich auch Menschen, Institutionen, dass die mir auch nochmal andere empfehlen, also auch und zwar menschlich kuratiert, nicht aggregiert durch Algorithmen. Das könnte sozusagen auch nochmal ein wichtiger Aspekt sein. Das heißt eben auch nicht, dass man keinen kritischen Blick mehr haben muss, aber es hilft eben, wenn man sich so ein paar Leitplanken sucht, wo man das Gefühl hat, die helfen mir. Ich würde nämlich nochmal gerne auf das Portal von der MABB zurückgehen, weil wir das am Anfang ja so ein bisschen kritisch gesehen haben. Weil was sie nämlich auch empfehlen, und da finde ich es dann wieder sehr hilfreich, ist, dass man eben auch solche Faktencheck-Portale nutzt. Also sie sprechen ganz konkret vom Recherchenetzwerk Korrektiv, von Mimikama, vom dpa-Nachrichtencheck, auch vom Faktenfinder der Tagesschau. Das sind ja für mich solche Institutionen, die entsprechende Ressourcen haben, die dafür aufgestellt sind, sich solche Prüfungen vorzunehmen, die ich selber nicht leisten kann. Oder und hier wird sozusagen die MABB empfiehlt im Grunde auch, vertraut euch, vertraut, das sind für uns als MABB vertrauensvolle Quellen, die empfehlen wir euch. Vielleicht ist es auch etwas, an dem ihr euch auch orientieren könnt. Und das kann, glaube ich, helfen, in dieser Welt, die so unsicher wirkt, irgendwie ein Geländer zumindest zu haben, an dem ich mich festhalten kann.
Okay, ja, das verstehe ich. Also du redest erstmal jetzt vom Vertrauen gegenüber Institutionen. Wir möchten den Blick nochmal ein bisschen in den Bereich Schule lenken. Kann denn die einzelne Lehrkraft auch etwas tun, um dieses Vertrauen zu schaffen oder zu fördern? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das können Lehrkräfte, das müssen Lehrkräfte. Erstmal hat ja Vertrauen etwas zu tun mit Ehrlichkeit und mit Verlässlichkeit. Und auf zwei Ebenen können sie das tun. Sie können einerseits dabei helfen, Vertrauen zu lernen, also etwa, wie lernt man denn, dass man jemandem etwas vertraut? Also diese Kriterien, über die wir gerade gesprochen haben, die können natürlich und müssen auch Teil von Unterricht sein. Und gleichzeitig muss sie aber selbst auch vertrauensvoll sein. Also auch ihre Funktion und ihre Rolle als Lehrkraft hängt ja auch ganz viel davon ab, dass sie vertrauenswürdig ist. Und ich glaube, da kann man viel tun, und zwar natürlich auf einer menschlichen Ebene, aber auch im Kontext von KI und von Medienbildung. Also es geht eben wieder wie so oft um eine Haltung. Es geht gar nicht sehr um eine Wissensvermittlung, aber eben eine Haltung, die man einnehmen kann. Und das heißt, die eigene Arbeitsweise auch nochmal kritisch zu hinterfragen. Also welche Quellen benutze ich denn eigentlich als Lehrkraft? Wie vertrauenswürdig sind sie? Wonach wähle ich die aus? Und dann geht es eben auch darum, das vor der Klasse, vor den SchülerInnen transparent zu machen, nachvollziehbar zu machen. Welche Quellen benutze ich denn? Aus welchem Grund habe ich mich denn für dieses Bild, für diese Quelle, für diese Darstellung entschieden? Warum mache ich vielleicht auch diese Übung oder eine andere Übung? Also das kann helfen, genauso ein Vertrauen aufzubauen und eben dafür zu sensibilisieren, was bei Vertrauen wichtig ist. Das geht aber weiter, dass man auch, wenn es im Kontext von KI geht, dass man ganz offen mitteilt, dass man welches Bild man selbst vielleicht über KI erstellt hat, welches Arbeitsblatt mit Hilfe von KI erstellt worden ist, vielleicht sogar offen sagen, dass wie man den Test durch KI hat kontrollieren lassen, das hilft natürlich auch, eine Vertrauensbasis und ein generelles, also gesellschaftlich auch ein eine Haltung zu Ehrlichkeit, zu Offenheit, zu Transparenz in den SchülerInnen zu einzupflanzen und das sozusagen zu vermitteln. Also immer auch deutlich machen, was man tut, warum man es tut und auch ganz offen zuzugeben, wenn mal ein Fehler passiert ist. Wenn man eine Quelle rausgesucht hat oder sich hat generieren lassen, die dann irgendwie Käse ist und das kommt im Unterricht raus, dann steht dazu. Denn das ist auch Teil dessen, dass wir es aushalten müssen.
Christian, wenn ich dich richtig verstehe, dann müssen wir jetzt Schule, worüber wir ja auch schon länger sprechen, auch als einen Ort begreifen, an dem man also A, Unsicherheit zulässt, also du sagst ja, es geht um Transparenz, wie arbeite ich und dazu gehört eben auch zu sagen, an manchen Stellen bin ich mir vielleicht nicht ganz sicher oder hier habe ich mich geirrt. Das muss Teil dieses Diskurses über Nachrichtenkompetenz sein, ansonsten kommen wir nicht weiter und die Sackgasse Information ist entweder falsch oder richtig und ich kann das sozusagen an der einzelnen Information festmachen, die führt eigentlich in die Irre.
Ja, und ich glaube, was man, um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, ist, wir müssen wegkommen von der Idee, wir können diese einzelne Nachricht jetzt prüfen und das ist die Lösung für alles. Wir können sagen, dieser Post, diese Nachricht, die ist wahr und die ist falsch und wir gucken uns dabei nur diese Nachricht an. Weil, wie gesagt, wir müssen uns den Kontext der Veröffentlichung anschauen. Wir müssen uns anschauen, wie arbeiten die Menschen und Institutionen nach hinten heraus. Also der Punkt ist, geht weg von den einzelnen Nachrichten. Guckt euch das drumherum an. Dann, glaube ich, können wir auch im Bereich der Medien- und Informationskompetenz mit dieser Flut nochmal besser umgehen.
Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, seid aber auch in eurer eigenen Arbeit ehrlich und transparent und legt offen, wie ihr arbeitet.
Ja.
Nur das schafft im Grunde genommen diese eine Kategorie, an die wir uns vielleicht noch, jetzt sage ich ein schwieriges Wort, epistemologisch festhalten können, nämlich das Vertrauen. Christian, damit wären wir eigentlich am Ende unserer Diskussion. Und ja, ich möchte noch einen Ausblick geben auf unsere nächste Ausgabe, wo wir uns mit dem Thema Bilder beschäftigen werden. Also sind Bilder Teil der Informationskompetenz oder nicht? Können wir sie genauso behandeln oder gibt es hier nochmal spezielle Fragestellungen, denen wir uns widmen müssen?
Ja, da freue ich mich drauf. Bis dahin, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, ob ich mich drauf freue, aber ich sage auch bis dahin.
Ich freue mich auf jeden Fall, dich dann wiederzusehen. Dann mach's gut. Tschüss.
Tschüss.